Gut, ihr Lieben, ich möchte uns miteinander hineinführen, ein bisschen tiefer in die Bedeutung dessen, was da am Kreuz von Golgatha geschehen ist, heute am Karfreitag. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder neu begreifen, das ist ja nicht neu, aber es ist immer wieder wichtig, dass wir uns darüber immer neu klar werden. Jesus starb am Kreuz zur Erlösung von unseren Sünden. Das ganze Geschehen des Kreuzes hat etwas zu tun mit unserer Sünde. Und damit wird deutlich von Anfang an, die Sünde ist das Schrecklichste, was es in dieser Welt gibt. Die Sünde ist das größte Problem der Menschen überhaupt. Die Sünde. Gäbe es keine Sünde, hätte Jesus nicht Mensch werden müssen und hätte er schon gar nicht am Kreuz für uns sterben müssen. Er selber hat es ja freiwillig getan aus Liebe zu uns. Aber in allen Aussagen über das Kreuz Jesu wird deutlich, er ist gestorben wegen unserer Sünde. Er ist gestorben, weil die Sünde das ist, was uns von Gott so trennt, dass wenn diese Sünde nicht aufgehoben wird, wir für immer verloren sind. Es geht also um das Dramatischste überhaupt, was wir uns als Menschen vorstellen können. Deswegen ist auch die Kreuzigung so dramatisch. Das war kein Spaziergang für Jesus. Er ist diesen grässlichen Tod gestorben und damit wird auch das grässliche Angesicht der Sünde deutlich. Aber zugleich auch diese unglaubliche Liebe, die Gott für uns hat, dass er nicht will, dass wir in dieser Trennung von ihm, die Sünde bewirkt, zugrunde gehen und sterben und für ewig von ihm getrennt sind. Für ewig von ihm getrennt sind. Das ist die Folge von Sünde. Ewige Trennung von Gott. Und Gott will nicht, dass ein Mensch verloren wird, dass Menschen verloren werden. Deswegen hat er einen Erlösungsplan. Und der hat zu tun mit unserer Sünde. Lasst uns das nie vergessen. Es geht immer um die Sünde. Das Evangelium ist die gute Nachricht, wie Gott mit unserer Sünde umgegangen ist. Nicht mit ein bisschen Verbesserung unseres Lebens, mit der Sünde, die uns in die Verlorenheit treibt. Und darum ist es notwendig, ihr Lieben, dass wir uns immer wieder auch Gedanken machen darüber, neue Gedanken, was ist eigentlich diese Sünde? Wie ist sozusagen diese Sünde, wie spielt sie sich ab in unserem Leben? Welche Dimensionen hat diese Sünde? Worin besteht sie eigentlich, die Sünde? Je tiefer wir uns darüber bewusst werden, auch über die Auswirkungen der Sünde in unserem Leben, umso größer wird das Erlösungswerk. Je geringer wir die Sünde erachten, umso geringer machen wir das Erlösungswerk Jesu. Wir werden erst dann die ganze Tiefe der Erlösung sozusagen verstehen und erfassen, wenn wir die Tiefe dessen verstehen, was Sünde ist. Okay, wenn wir die Sünde wirklich verstehen wollen, was sie darstellt, was sie ist, dann müssen wir ein wenig zurückgehen an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Dieser Film, den wir gerade gesehen haben, es war eine wunderbare Vorbereitung jetzt auch auf das, was ich sagen möchte. Wir müssen zurückgehen auf den Anfang der Menschheitsgeschichte, an die Schöpfung. Gott hat diesen Menschen geschaffen. Ihr Lieben, wenn wir uns fragen sozusagen, was ist denn das, als Gott uns Menschen geschaffen hat, da hatte er eine Idee, da hatte er ein Bild, wie der Mensch sein sollte. Und die Frage lässt sich stellen, als Gott den Menschen erschaffen hat, nach welchem Entwurf hat er uns denn geschaffen, nach welchem Modell? Wer ist, darf ich es einmal menschlich sagen, wer ist Gott Modell gestanden, als er uns erschaffen hat? Da gehen wir zurück in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, dort bekommen wir die Antwort. und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was diese Aussage dem Menschen und dem Menschen allein für eine Einzigartigkeit und Würde gibt. Dort müssen wir beginnen, wenn wir Sünde verstehen wollen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das ist der Beginn der Schöpfung des Menschen. Erste Seiten der Bibel. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Ihr Lieben, wer ist denn Gott Modell gestanden, als er den Menschen erschaffen hat? Er selbst. Er selbst war das Modell. Er hat den Menschen entworfen nach ihm selber. Ihr Lieben, das ist eine Aussage, die von einer so großen Bedeutung ist, dass wir sie unser ganzes Leben wahrscheinlich nie erfassen. Aber das ist wichtig, einfach das zuzulassen, noch tiefer eindringen zu lassen, was das heißt. Wir sind nach seinem Muster geschaffen. So klein wir uns auch vorkommen und sündhaft und alles Mögliche, trotzdem, es stimmt, jeder von uns ist ein Modell von Gott, ein Muster. Er hat uns designt nach ihm selber. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Und dieses Modellhafte, das in jedem von uns vorhanden ist von Gott, das ist eigentlich das, was unserem Leben Würde gibt. Ihr Lieben, in der ganzen Bibel, vor allem im Alten Testament, finden wir Aussagen, in denen es heißt, wo Gott seinem Volk Israel ein ganz scharfes Gebot gibt. Du sollst dir kein Bild von Gott machen und kein Abbild von ihm schaffen. Und das bedeutet, dass den Menschen untersagt ist und dem Volk Israel im Speziellen, dass es sich in irgendeiner Form ein stoffliches oder ein ideelles Abbild von Gott macht. Stofflich im Sinne, dass es irgendetwas Geschaffenes nimmt und das als Abbild Gottes verehrt und sich beugt davor und niederfällt und es anbietet. Oder, dass man sich eine ideelle Vorstellung macht. Dass wir anfangen, uns Gott einzufangen in eine Vorstellung, in eine Kategorie und uns ein Bild machen, in dem Sinne sagen, so ist Gott, wie wir uns das vorstellen. Eine große Gefahr, die es immer wieder gibt. Dass wir uns selber Gott zurecht basteln, so wie er ist. Ein Bild machen. Und Gott ist ganz scharf. Gott ist eigentlich unvergleichbar und nicht abbildbar. Es gibt nur eine Ausnahme. Und das ist der Mensch. Das bist du und das bin ich. Nur in diesem Fall gilt es, es hat Gott selber gesagt, lasst uns einen Menschen machen. Nach meinem Bild. Der Mensch ist das einzige Geschöpf dieser Erde. Das unterscheidet ihn auch von allen anderen Geschöpfen, auch von den Tieren und allen anderen. Es ist nur der Mensch, den Gott geschaffen hat nach seinem Bild. Das gibt eine einzigartige Würde dem Menschen, die zum Beispiel auch in Psalm 8, 5 bis 7 beschrieben wird. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig niedriger gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Das hat er zum Menschen gesagt. Der sein Bild ist, sein Ebenbild, sein Abbild. Das ist großartig, ihr Lieben, das ist begeisternswürdig. Jeder von uns ist ein Ebenbild dieses Gottes. Und das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Wert. Dass wir dazu von Gott gemacht worden sind. Er selber ist Modell gestanden, als er uns designt hat. Und wenn wir das jetzt überlegen, was könnte das bedeuten, dass wir nun ein Ebenbild, ein Abbild sind für Gott? Dann heißt es zunächst einmal, so wie Gott Person ist, so sind auch wir Person. Also es gibt nichts in dieser Welt, was geschaffen ist, das den Namen Person in irgendeiner Weise treffen würde als nur den Menschen. Die Tiere sind keine Personen. Mit dem Wort Person kann man am besten sozusagen auch in einer gewissen Weise hervorbringen, was mit dieser Ebenbildhaftigkeit gemeint ist. So wie Gott eine Person ist, so sind auch wir Personen. Eine Person ist jemand, der sozusagen ein Bewusstsein hat von sich selber, das ein Gewissen hat, das handelt, das liebt, das zornig ist, das entscheidet, das ein Gewissen hat und alles Mögliche. Also eine Person ist etwas ganz anderes wie ein Tier. Und in dieser Weise sind wir ein Abbild für den lebendigen Gott. Und das heißt, ich habe das so geschrieben hier, das Abbild steht zu seinem Urbild, nämlich zu Gott in einer einzigartigen Beziehung. Das Wesentliche, ihr Lieben, dessen, was mit Ebenbild gemeint ist, dass wir als einzige Wesen in dieser Welt mit diesem lebendigen Gott eine persönliche Beziehung haben können und sollen. Die Beziehungsfähigkeit des Menschen zu seinem Schöpfer, das ist das Einzigartige. Weil wir Personen sind und er Person ist, können wir in eine wunderbare Beziehung zu ihm eintreten. Das ist unsere Bestimmung. Dazu hat er uns geschaffen als Gegenüber. Er als Person und wir als Personen. Ein Du zu Du. Das ist unsere wesentliche, das ist der Grund, warum wir überhaupt leben. Dass wir erkennen und erfassen, dass das unsere Bestimmung ist, in einer solchen Beziehung zu ihm zu leben. Beziehung zu Gott, das ist unsere Bestimmung. Jetzt verstehen wir schon, was Sünde ist. Eine zerbrochene Beziehung. Das ist unsere Bestimmung, Berufung, das Ebenbild, dass wir in einer Beziehung leben. Das nächste, was gemeint ist mit diesem Ebenbild, ist, dass wir in dieser Erde gesetzt sind als Repräsentanten und als Spiegel dieses Urbildes. Wir haben schon vorhin gelesen im Psalm 8, dass Gott uns gesetzt hat als Herrscher in diese Welt. Wir sollen hier auf dieser Erde Gott repräsentieren. Seine Herrschaft über diese Welt delegiert er an uns Menschen. Und er möchte gerne, und er traut es uns zu, das ist sozusagen die Bestimmung, die wir mitbekommen haben, dass wir diese Erde nach seinem Gutdünken, nach seinem Willen, in Übereinstimmung mit ihm, dem König aller Könige, darstellen. Wir sind Repräsentanten. Hier in diesem Spiegel sieht man im Schachbrett einen König. Das ist eine super Darstellung hier, dieses Spiegelbildes, das wir darstellen. Wir repräsentieren ihn. Und ihr Lieben, das, was noch wesentlich ist, wir sollen ihn und sein Wesen in dieser Welt widerspiegeln. So wie er ist, so sollen auch wir mit unserem Wesen sein, zueinander und zu ihm hin. Sein Wesen wiederzuspiegeln hier, ein Spiegelbild seines Wesens zu sein, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit, seiner Gerechtigkeit und alles, was es gibt. Das ist unsere Berufung. Das ist es, warum wir geschaffen sind. So sind wir geschaffen, ein Ebenbild dieses Gottes zu sein. Das ist sozusagen unsere eigentliche Berufung. Und nun verstehen wir, was Sünde ist. Die Sünde hat nun diese zwei Komponenten, zunächst einmal vom Grundsätzlichen her. Die Sünde entsteht dort, wo diese Beziehungsebene, zu der wir geschaffen sind und zu der wir berufen sind, zerbricht. Wenn wir nicht mehr in dieser personalen Beziehung zu Gott leben, dann haben wir das Ziel unseres Lebens verfehlt. Unsere Bestimmung ist draufgegangen sozusagen. Wenn wir nicht in dieser personalen, persönlichen, in dieser wunderbaren Beziehung in Einheit mit Gott leben. Und das ist zerbrochen. Das ist eigentlich Sünde. Wodurch? Wir können das nachlesen im 1. Mose 1 in der Geschichte vom Sündenfall und dann natürlich später immer wieder, wo die Sünde ja auch beschrieben wird. Die Sünde ist eigentlich, hat begonnen, wenn man so sagen will, mit einem Misstrauen. Die Sünde ist das Gift des Misstrauens, das in diese heile Beziehung hineingekommen ist, zu der wir berufen sind, des Misstrauens Gott gegenüber, nämlich in dem Sinne, dass wir ihm nicht von ganzem Herzen vertrauen, dass er wirklich es immer und überall hundertprozentig gut mit uns meint. Das ist eigentlich der Punkt. Dieses vollkommene Vertrauen, dass wir sozusagen zu diesem lebendigen Gott haben, dass er in dieser Art und Weise mit uns in einer Beziehung tritt, wo wir sozusagen diese persönliche Beziehung durch Misstrauen aufgegeben haben, dass wir nicht mehr glauben, dass er wirklich in dieser Weise mit uns lebt, dass wir sozusagen ihm vertrauen können in jeder Situation. Das Gebot im ersten Buch Mose von diesem Baum in der Mitte des Gartens, wo sozusagen jemand, wo Gott gesagt hat, von diesem Baum und von den Früchten dieses Baumes sollt ihr nicht essen. Da war die Frage, vertraut der Mensch Gott, dass dieses Gebot für ihn gut ist, das Beste für ihn ist. Und dann kam der Feind und hat gesagt, das Gebot, das ist nicht gut. Da will dir Gott etwas sozusagen, will euch etwas vorenthalten, was nicht gut ist. Und ihr Lieben, darum denke ich, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, diese Beziehung ist zerbrochen dadurch, dass wir sozusagen aufgegeben haben, in diesem lebendigen Gott zu vertrauen, ganz von ganzem Herzen zu vertrauen. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass der Mensch nun auch angefangen hat, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, ja, wenn ich Gott nicht vertrauen kann, dann nehme ich mir mein Leben selber in die Hand, dann nehme ich es selber in die Hand, das Leben, und versuche, mein Leben nach meinen Gesichtspunkten, nach meinen Gedanken, nach meinen Plänen durchzuführen. Und das bedeutet, ihr Lieben, dass dadurch natürlich auch wir nicht mehr diesen Gott widerspiegeln. Wir hören auf, eine Widerspiegelung Gottes zu sein. Wir spiegeln uns selber wieder. Unsere Wünsche, unsere Begehrlichkeiten, unsere Art und Weise, wie wir Dinge nachdenken, das zerbricht alles. Versteht ihr, diese Ebenbildlichkeit, die ist nicht ganz weg durch die Sünde. Wir sind immer noch in einem gewissen Maße ein Spiegel für Gott, aber der Spiegel ist zerbrochen. Der hat Brüche bekommen, der ist verzerrt. Wenn man uns heute sozusagen anschaut als sündige Menschen, dann können wir darin nicht mehr den lebendigen Gott in dieser Schönheit und in dieser Reinheit sehen, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Die Sünde hat sozusagen diesen Spiegel etwas zerbrochen und hat diesen Spiegel so gemacht, dass er nicht mehr eine Widerspiegelung sein kann. Erlösung, was heißt nun Erlösung, ihr Lieben? Erlösung würde dann entstehen, wenn diese persönliche Beziehung, die zerbrochen ist durch Misstrauen, wiederhergestellt wird. Erlösung heißt Wiederherstellung unserer eigentlichen Berufung. Wir sind dann erlöst, wenn die Berufung, die auf unser Leben gelegt ist, nämlich in dieser persönlichen Beziehung zu ihm zu leben, wiederhergestellt ist. Wir sind dann erlöst, wenn auch wir wieder anfangen, ein Ebenbild Gottes zu sein, dass wir ihn widerspiegeln. Dadurch, dass wir erneuert werden, das ist ja Erlösung, dass wir erneuert werden und jetzt fangen wir an, aufgrund des neuen Lebens, das in uns ist, ihn wiederzuspiegeln. Das ist Erlösung. Also die Sünde macht diese persönliche Beziehung kaputt und macht auch dieses Wesenhafte, das wir sozusagen widerspiegeln sollten in unserem Leben, kaputt. Und Erlösung heißt, es wird wieder hergestellt. Das, was Gott ursprünglich mit uns vorhatte und an uns tun wollte und wie er uns geschaffen hat. Nun gehen wir noch einmal zurück zur Sünde. Nun, es gibt, wenn wir das Wesen der Sünde noch einmal anschauen, ich muss dabei bleiben, weil mir ist es immer ein großes Anliegen zu verstehen, dass wir tiefer eindringen in das Wesen dessen, was eigentlich mit Sünde ist und wie, in welchen verschiedenen Erscheinungsformen uns diese Sünde immer wieder anficht und in uns vorhanden ist. Es gibt mindestens, wenn man die Bibel anschaut, drei Erscheinungsformen, wie sich in der Bibel die Sünde gibt. Das eine sind sozusagen, wenn von Sünden die Rede ist, dann ist oft die Rede von Verfehlungen. Das sind Übertretungen des Willens Gottes. Das heißt, dass wir vieles tun in unserem Leben, was nicht in eindeutiger Übereinstimmung steht mit dem Willen Gottes. Wir übertreten die Gebote Gottes. Das geschieht in unseren Gedanken, das geschieht in unseren Worten, das geschieht in unseren Taten. Das sind Einzelverfehlungen. Verfehlungen, in unserem Leben, die dazu führen, dass wir sozusagen den Willen Gottes übertreten, dass wir ihn übertreten, und das sind Sünden. Und diese Sünden trennen uns von Gott. Diese Sünden machen sozusagen einen großen Abstand zwischen uns und dem lebendigen Gott und führen dazu, dass wir aus dieser persönlichen Beziehung herausfallen. Aber die Sünde sind nicht nur Übertretungen, und das ist zu kurz gedacht. Ihr Lieben, wenn man heute Menschen fragt, was Sünde ist, dann werden sie immer auf diesen Punkt gehen und sagen, ja, wenn wir halt irgendwas Böses tun oder irgendetwas tun, was dem Willen Gottes nicht entspricht, oder eines der 10 Gebote übertreten und so weiter. Aber das ist nur ein Teil dessen, was in der Bibel mit Sünde gemeint ist. In der Bibel gibt es noch etwas anderes, was mit Sünde, eine andere Erscheinungsform, und das wird in dieser Weise da ausgesprochen. Die Sünde ist nicht nur eine Tat, die wir setzen, sondern die Sünde ist ein Zustand, in dem wir leben. Und das müssen wir zutiefst begreifen. Ich sündige und ich übertrete Gebote, weil ich ein Sünder bin. Und nicht, weil ich sündige, werde ich ein Sünder, sondern umgekehrt. Ich bin ein Sünder. Von Natur aus, sagt Gott, von Natur aus, sagt der Apostel Paulus, sind wir Sünder von Anfang an, und deswegen sündigen wir. Das ist meine Prägung. Die Sünde ist nicht nur eine Tat, sondern mein Wesen. Ich bin ein Sünder, sagt die Bibel. Nicht nur, ich tue Sünden. Wenn ich nur Sünden tue, dann schiebe ich sie ab, gebe sie ans Kreuz und die Sache ist erledigt. Nein, Paulus sagt, dann ist überhaupt noch nichts erledigt, wenn wir unsere Sünden abgeben. Sagen, Herr, vergib mir, dass ich das und das und das getan oder gesagt habe. Das große Problem sind nicht nur die Sünden, die ich getan habe, sondern dass ich ein Sünder bin. Mein ganzes Wesen, meine ganze Prägung, meine Natur. Paulus sagt dazu, mein alter Mensch. Ich bin ein Sünder. Und das ist das große Gefängnis, in dem jeder von uns als natürlicher Mensch sitzt, dass wir sozusagen Sünder sind. Und so sagt es auch Paulus. Wir sind alle Sünder und wir ermangeln des Ruhms und der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Das heißt, dadurch, dass wir Sünder sind, uns geprägt sind, haben wir nicht mehr die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wir haben das verloren. Wir sind nicht mehr Ebenbild. In unserem ganzen Wesen sind wir nicht mehr eine Ausstrahlung seines Wesens, weil wir Sünder sind. Nicht nur in Einzeltaten, sondern weil die Sünde wie ein zweites Kleid von uns ist. Das ist wesentlich was Tieferes. Ihr Lieben, wenn es nicht gebrochen wird, mein sündhaftes Wesen, werden wir nie fertig mit der Sünde. Das sagt Paulus. Es nützt nichts, das ist nur an der Oberfläche, wenn wir immer nur die Sünden abladen, aber mit uns als Sünder geschieht nichts. Darum ist es wichtig zu verstehen, die Sünde ist ein Zustand meines ganzen Lebens. Und das im Zusammenhang mit der paulinischen Diktion sagt er, das ist der alte Mensch, der fleischliche Mensch, der von der Sünde sozusagen durchdrungen ist und durchzogen ist. Und der dritte Punkt, der mit der Sünde zusammenhängt, ist, wir sehen immer wieder im Neuen Testament, auch gerade bei Paulus, wie er nicht nur von Sünden spricht, die wir tun, auch nicht nur von dem Sündersein als eine Prägung, sondern er redet auch von der Macht einer Sünde. Die Sünde ist für Paulus auch eine Macht, die außerhalb von uns ist. Und dieses Sündersein, das wir repräsentieren, das ist in uns, das bin ich. Aber es gibt auch außerhalb von uns eine Macht, die Paulus Sünde nennt. Und er sagt, das ist eine Macht, das ist eine dämonische Macht, die ist auf der Seite des Satans, der ständig versucht, uns zum Sündigen sozusagen zu knechten. Und deswegen sagt Paulus an manchen Stellen, ihr seid Sklaven der Sünde. Wir sind versklavt. Versteht ihr die Tiefe dessen, was mit Sünde gemeint ist, die durch Adam, wie Paulus sagt, in die Welt gekommen ist? Nicht nur, dass wir hier und da mal was Böses denken und tun, und sonst sind wir eh ganz in Ordnung, sondern Paulus sagt, nein, 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 du bist durch und durch ein Sünder. Und das heißt, du kannst eigentlich ohne Erlösung gar nicht anders als sündigen. Stell dir das einmal vor. Die Sünde ist sowas Schreckliches, dass wenn sie einmal uns sozusagen unser Wesen ausgefüllt hat, und das hat es ja von Anfang an, das ist ja wie ein Verhängnis, das über uns gekommen ist, eine Folgeerscheinung auch der Sünde von Adam her, dass wir gar nicht anders können, als zu sündigen. Und dann kommt noch dazu, dass von außen eine Macht uns auch noch versklavt. Die Macht der Sünde, diese dämonische Macht, die steht in einem Zusammenhang mit unserem Wesen. Diese Macht der Sünde kann uns zum Sündigen zwingen, weil wir Sünder sind. Das passt zusammen, versteht ihr? Die dämonische Macht, die hat einen Haken in unserem Leben, weil wir Sünder sind. Dort kann sie anhaken und kann die Sünde noch verstärken. Und Paulus schreibt das ja auch in Römer 7, wo er diese Versklavung unter die Sünde so deutlich macht und sagt, wer kann uns da erlösen aus diesem Zusammenhang? Ein riesiger Hilfeschrei. Ihr Lieben, wir haben überhaupt noch nicht verstanden, was Sünde ist, wenn wir nicht in diese Dimensionen anfangen, Sünde zu verstehen. Das sind keine Kavaliersdelikte, die wir so tun in unserem Leben oder anderen Menschen. Und auch wenn sie noch so anständig sind, Menschen, die Jesus nicht kennen, sie sind trotzdem Sünder, unter die Macht der Sünde versklavt. Und darum ist es nun wichtig zu verstehen, dass die Antwort, die Gott gegeben hat, auf diese Sünde und diese Sündhaftigkeit des Menschen, ist in dem Kreuz Jesu und darin, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben. Das war sein einziger Auftrag, zu kommen und zu sterben. Nicht der einzige, aber der höchste Auftrag. Zu kommen und zu sterben am Kreuz für unsere Sünde in allen diesen Dimensionen. Wenn wir also über das Kreuz Jesu nachdenken und über die Erlösung nachdenken, dann heißt Erlösung etwas, was mit diesen drei Kategorien von Sünde zu tun hat. Nur wenn er für alle drei gestorben ist, für alle diese drei Dinge, dann gibt es wirklich Erlösung. Dann gibt es wirklich Erlösung. Alles andere ist nur eine halbe Sache. Aber Gott macht keine halben Sachen. Und diese drei Dinge, die sind am Kreuz geschehen. Damit möchte ich jetzt schließen. Jesus hat unsere Sünden am Kreuz hinweggetragen und uns mit Gott versöhnt. Das heißt, das Erste, er hat tatsächlich, als er gekreuzigt wurde, hat Gott unser aller Sünden, alles, was wir verkehrt gedacht haben, verkehrt getan haben und empfunden haben und so weiter und gesprochen haben, alles das hat er auf ihn gelegt. Gott hat es getan. Und an ihm wurde es gerichtet, denn Sünde ist etwas, was Gott nicht einfach so drüber hinweggeht und sagt, na ja, ist ja nicht so schlimm. Augen zu, Schwamm drüber. Nein, Sünde verlangt Strafe. Das Sold der Sünde, die Strafe der Sünde ist der Tod. So schlimm ist das Sünde in den Augen Gottes. Aber diesen Tod müssen nicht wir leiden, sondern er hat ihn erlitten. Und hat es freiwillig getan. Aber bei ihm ist die Sünde gerichtet. Nicht an uns, sondern an ihm. Aber die Sünde musste gerichtet werden. Nur weil wir jetzt Vergebung empfangen, dürfen wir nicht glauben, die Sünde ist nicht so schlimm. Nein, die Strafe für meine Sünde hat er getragen. Deswegen ist jede meiner Sünden entsetzlich. Wir sind als Christen schon so gewöhnt an die Vergebung, dass wir gar nicht mehr erfassen, was es Jesus gekostet hat, dass wir in Vergebung leben, in Frieden leben. Und zum Beispiel, wenn wir uns diese Stelle hier anschauen, in 1. Petrus 12, 24, nein, das heißt 2, 24, 12 gibt's nicht, habe ich mich verdruckt. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden hinaufgetragen ans Kreuz. Johannes der Täufer sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jede meiner Sünden, und wenn sie noch so klein war, hat Jesus am Kreuz getragen und ist darunter gerichtet worden mit dem Tod, die Strafe. Damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Oder dieses herrliche Wort, das wir in Jesaja 53 lesen über den Tod Jesu. Wegen unserer Vergehen, wegen meiner Vergehen, dieser Taten, Worte und so weiter, wurde er durchbohrt, wurde er getötet, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft. Die Strafe liegt auf ihm, übersetzt Luther, auf dass wir Frieden hätten. Friede heißt Versöhnung. Er hat die Strafe für meine Sünde getragen, das heißt, er hat für meine Sünde gebüßt und deswegen ist die Türe aufgegangen zum Frieden mit Gott, zur Versöhnung mit Gott, zur Wiederherstellung unserer Bestimmung einer personalen Beziehung mit Gott. Ist nur möglich, weil er meine Sünden, die mich von ihm getrennt hat, diesen Zerbruch dieses Spiegels hervorgerufen hat. Er hat das hinweggetragen. Und weil er es hinweggetragen hat, ist jetzt der Zugang frei und wir können in einer versöhnten Beziehung mit Gott wieder anfangen zu leben. Oder auch dieses Wort, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Aber ihr Lieben, diese Stellen sind wir gewohnt. Aber das ist nur eine Seite der Sünde, mit der Jesus sich beschäftigt hat. Es gibt noch eine zweite, die wir vorher gehört haben, und da ist jetzt das Wort wir das Entscheidende. Paulus sagt das mit aller Deutlichkeit. Nicht nur meine Sünden, meine Gedanken, Worte, Werke, die nicht in Übereinstimmung stehen mit Gott, sind auf ihn gelegt worden, sondern ich selber. Mein ganzes sündiges Wesen ist mit ihm gekreuzigt worden. Also so wie wenn ich auf ihn gelegt worden wäre im Kreuz und mit ihm gestorben wäre. In einem geistlichen Sinne verstanden natürlich. Aber das ist das große Geheimnis, von dem Paulus spricht. Das ist die eigentliche Lösung der Sündenfrage. Weil Paulus mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringt, wir können nicht dadurch von unserer Sünde loswerden, dass wir sozusagen unser Menschsein ein bisschen verbessern, eben ein wenig weniger sündigen versuchen und dann noch ein wenig weniger versuchen. Das gelingt nicht, denn wir sind Sünder. Es muss der Sünder getötet werden. Ich muss getötet werden. Nicht nur meine Sünden müssen da hinauf, sondern ich selber muss da hinauf. Und Paulus sagt, im Glauben sind wir mit Jesus gekreuzigt worden. Er hat mich mitgenommen aufs Kreuz. Das war vielleicht noch eine größere Tat. Wir sind mit Jesus gekreuzigt worden. Und was heißt das? Dass mit diesem Tod, wo ich mit ihm am Kreuz hänge, ist diese Macht der Sünde in meinem Leben, diese Prägung ist gebrochen und die Sünde als etwas, was mich prägt, ist entmachtet. Das ist das. Wenn meine Prägung nicht entmachtet ist, würde ich immer und immer wieder sozusagen gezwungen werden zur Sünde. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben ist und ich mit meinem alten Menschen, mit meiner sündenhaften Prägung und Natur mitgekreuzigt worden bin, stehe ich nicht mehr, wenn ich das glaube, unter der Macht meiner Prägung, sondern ich kann dagegen handeln. Ich kann auch zwar noch sündigen, denn ich bin noch nicht vollendet. Das ist ein großer Unterschied. Das werden wir eines Tages alle sein. Aber die Macht meines Sünderseins ist schon gebrochen. Diese Prägung ist schon entmachtet. Sie kann uns nicht mehr zwingen zu sündigen. Ich kann in der Kraft Jesu der Sünde widerstehen. Das könnte ich nämlich nicht, wenn sie nicht gebrochen wäre. Sondern müsste ich weiter sündigen. Aber nachdem Jesus gekreuzigt wurde und ich mit ihm gekreuzigt bin, muss ich nicht mehr sündigen. Dann sagt auch Paulus, haltet euch dafür als solche, die der Sünde gestorben sind. Also eurem sündigen Wesen. Haltet euch als solche Menschen. Glaubt daran, dass ihr mit Jesus gekreuzigt habt und gebt eure Glieder nicht mehr der Sünde hin. Denn das könnt ihr jetzt, weil die Sünde als Prägung ist entmachtet. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können noch sündigen und wir tun es auch oft genug. Aber wir müssen nicht mehr. Und eines Tages, wenn wir vollendet sind, werden wir überhaupt nie mehr sündigen. Dann wirkt sich das aus in der Vollendung. Jetzt ist es noch nicht in der Vollendung, aber es hat schon begonnen. Es ist schon gebrochen. Die Erlösung ist schon geschehen. Es ist schon eine Wirklichkeit. Und wodurch? Erstens durch seinen Tod, und jetzt spielt da eine riesige Rolle die Auferstehung Jesu. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier lesen, in Römer 6, wo er darüber schreibt, da heißt es ja von Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind? Wir, nicht nur meine Sünden taten, sondern wir gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Das heißt, bei der Taufe wird das sichtbar. Wenn da jemand getauft wird im Wasser, das ist wie eine Beerdigung, hineingetaucht in den Tod Jesu. Das macht das sichtbar, dass wir mit ihm gestorben sind. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Das ist das Herrliche. Tod und Auferstehen gehören zusammen. Wir werden am Sonntag da natürlich noch mehr darüber reden. Aber jetzt ist wichtig, Jesus hat sozusagen mich mitgenommen in den Tod, aber ich bin auch auferweckt mit ihm. Und das heißt, jetzt ist in mich hinein, wenn ich an Jesus glaube und ihn aufgenommen habe, neues Leben hineingekommen. Und dieses neue Leben, das er mir geschaffen hat durch Tod und Auferstehung, und da bin ich auch dabei gewesen. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm auferweckt worden. Und deswegen ist jetzt neues Leben in mir. Und dieses neue Leben beginnt, das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Nicht mein alter Mensch spiegelt Gott wieder, sondern jetzt, wenn wir erlöste Menschen sind, durch Jesus erlöst, wenn wir wissen, dass mein alter Mensch ist sozusagen gebrochen, er ist entmachtet, ich muss nicht mehr sündigen, ich kann durch das neue Leben, durch die Kraft des Heiligen Geistes etwas Neues hervorbringen, die Früchte des Geistes, die dem Wesen Gottes entsprechen. Und jetzt fangen wir an, Gott wiederzuspiegeln, wie wir eines Tages ihn perfekt widerspiegeln werden. Sein Wesen. Aber jetzt beginnt es schon. Es ist eine Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit, die dadurch geschehen ist. Aber die gesteht, das muss das Alte, was Gott nicht widerspiegelt, sterben. Das kann nicht verbessert werden. Versteht ihr? Unser alter Mensch ist nicht verbesserungsfähig. Er muss getötet werden. Damit etwas ganz Neues kommt. Und dieses ganz Neue, also töten heißt immer entmachten, nicht auslöschen. Ja, der alte Mensch ist nicht ausgelöscht im Moment noch. Er ist nur entmachtet. Wenn wir ihm aber Macht geben, dann regt er sich. Ich kann noch lügen, ich kann noch stehlen, ich kann noch. Ja, das ist nicht weg, aber eines Tages ist er weg. Und in die Richtung geht's. Aber jetzt schon ist durch den Tod Jesu Entmachtung geschah und durch das neue Leben, das zuerst einmal wie ein kleiner Same in uns drinnen ist, der noch nicht in der Vollendung ist, das kommt alles erst. Aber er muss wachsen und wachsen und das neue Leben wächst und wächst und je mehr es wächst, umso mehr widerspiegeln wir Gott und sein Wesen. Und das ist alles geschehen hier im Kreuz. Da hat es begonnen, dass unser altes Wesen sozusagen entmachtet wurde. Und dasselbe lesen wir auch in einem anderen Text. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, sagt Paulus in Kolosser 2, als ihr getauft wurdet. Die Taufe ist immer das Bild für dieses Geschehen, dass wir gestorben sind. Wir werden untergetaucht ins Wasser, vollkommen untergetaucht. Das heißt, unser alter Mensch wird sozusagen begraben, entmachtet. Und wenn wir herauskommen aus dem Taufwasser, ist es ein Bild für die Auferstehung. Wir empfangen ein neues Leben und durch das neue Leben wird das alte Leben sozusagen mehr und mehr sozusagen in diese Entmachtung hineingeführt. Und nun zusammen mit ihm sind wir auch auferweckt worden. Das ist also das Zweite. Durch den Tod Jesu sind nicht nur unsere Sünden weggenommen worden, sondern wir, unser altes Wesen, unsere Sündhaftigkeit ist gebrochen worden. Das ist die absolute Voraussetzung, dass wir überhaupt den Willen Gottes in unserem Leben anfangen können zu erfüllen. Sonst wären wir dauernd gezwungen zu sündigen, wenn nicht mein alter Mensch entmachtet worden wäre. Das ist das große Geheimnis der Kreuzigung. Das dürfen wir nie übersehen, was da geschieht. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Und das Dritte, was ich vorhin schon erwähnt habe, durch den Tod Jesu ist die Macht der Sünde gebrochen. Das heißt, die dämonische Macht. Ich habe das gesagt vorhin, ja? Das eine Wesen von Sünde ist, das sind meine Taten. Die zweite Wesenhaftigkeit meiner Sünde, das bin ich selber. Meine Sündhaftigkeit. Und das dritte ist, dass von außen eine Macht der Sünde mich ununterbrochen angreift. Der Satan hat eine unglaubliche Macht sozusagen an uns, weil wir Sünder sind. Und uns ununterbrochen zwingt. Und auch diese Macht hat Jesus am Kreuz gebrochen. Er ist Sieger geworden, nicht nur über unsere Sünde, nicht nur über unsere Wesen, sondern auch über den Satan und hat seine Macht gebrochen. Das heißt, wenn das neue Leben in uns kommt, dann haben wir auch einen Schutz gegen diese Macht der Finsternis, der Sünde, die uns immer wieder zurückholen möchte, weil Jesus am Kreuz diese Macht gebrochen hat. Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 7, 14, ich aber bin als ein Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ihr seht ja, da ist nicht nur von Sünden die Rede, sondern von einer Macht, die uns beherrscht. Und Jesus erwiderte in Johannes 8, sagt er das, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Jeder, der sündigt, zeigt damit, dass er ein Sklave ist. Das ist nicht freiwillig, wir sind versklavt. Wir sind Sklaven. Die Sünde ist nicht nur mein Wesen, sondern auch ein Sklavenhalter. Jemand außer mir, der mit der Peitsche hinter mir steht und mich dauernd treibt in die Sünde. Das ist das Satanische an der Sünde. Das ist die Macht der Sünde. Das ist die Versklavung der Sünde. Und darum heißt es dann, das ist jetzt das letzte Bild, das ich euch zeigen möchte, denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Nachdem die Herrschaft der Sünde in allen diesen drei Belangen gebrochen ist, jetzt können wir überhaupt anfangen, so zu leben, wie Gott es will, nämlich als sein Ebenbild. Es geht Gott in der Erlösung immer darum, uns wiederherzustellen in die ursprüngliche Berufung, die wir gehabt haben. Jetzt können wir wieder das Ebenbild werden, zu dem er uns geschaffen hat, was eine Idee war. Zu dem Modell, zu dem er uns eigentlich geschaffen hat. Jetzt können wir anfangen, entsprechend seinem Willen auf dieser Erde zu handeln, zu regieren. Jetzt werden wir anfangen, ihn wiederzuspiegeln, einander in unseren Beziehungen. Und auch Menschen zu helfen, ja. Und auch in der Weise, dass wir sozusagen in einer ganz neuen Weise mit diesem lebendigen Gott wieder kommunizieren. Diese Wiederherstellung der persönlichen Beziehung zu Gott, die Wiederherstellung, dass wir sozusagen sein Wesen widerspiegeln. Lass uns das nie vergessen, das ist die Erlösung. Erlösung ist mehr als nur meine Sünden sind vergeben. Das ist das eine. Meine Sünden sind vergeben. Und das heißt nun, wie Paulus sagt in Römer 8, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Er hat die Strafe getragen. Jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für uns. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir sind mit Jesus gekreuzigt, gestorben. Unser Wesen, unser altes Wesen ist zerbrochen. Und wir sind neue Menschen geworden. Durch die Auferstehung, wir sind mit ihm auferstanden, haben neues Leben. Jetzt spiegeln wir ihn wieder. Und das dritte, wir sind nicht mehr versklavt. Wir haben nicht einen knechtischen Geist mehr, sondern wir haben einen kindlichen Geist, der sagt, aber, lieber Vater. Wir leben in dieser herrlichen Erlösung. Und die hat begonnen dann, wenn wir Jesus, ihn selber, in unser Leben hineinnehmen. Das ist die Voraussetzung. Das ist nicht eine Theorie, sondern die wird dann Wirklichkeit, wenn er selber, der Gekreuzigte und Auferstandene, in unser Leben kommt. Wenn wir sagen, Herr, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und dass du diese Erlösung in meinem Leben verwirklichst. Ich gebe dir meine Sünden. Ich lege mein ganzes altes Wesen auf dich und dein Kreuz. Und ich lasse mich von der Knechtschaft der Sünde von dir befreien und in deiner Kraft dieser Sünde Widerstand leisten. Dann beginnt ein Erlösungswerk. Wie steht ihr? Erlösung ist ein Prozess. Er hat begonnen, wo wir Jesus angenommen haben. Und er wird vollendet, wenn wir ihm einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Ein herrliches Erlösungswerk, das Gott gemacht hat. Aber lasst uns das eine bewusst mitnehmen noch heute. Sünde ist keine Kleinigkeit. Hat etwas ganz Tiefes. Sonst hätte Jesus nicht sterben müssen. Und hat diese Dimensionen, über die ich jetzt versucht habe zu reden. Amen.